Die Geschichte der Weltraumarchäologen von No Man's Sky, eine Audioreportage von Dom Schott. Für viele Menschen ist No Man's Sky nicht mehr als eine Metapher für hohle PR-Phrasen. Schuld daran ist der schlechte Ersteindruck, den das Entwicklerteam Hello Games mit dem Release ihres Spiels im Sommer 2016 hinterließen. Zahlreiche versprochene Features fehlten, während außerdem technische Probleme und der repetitive Spielablauf allzu schnell die Luft aus dem ambitionierten Weltraumabenteuer ließen. Es sollte rund 2 Jahre und 30 Updates dauern, bis aus dem Rohbau No Man's Sky eine Spielwelt werden würde, die tatsächlich das lieferte, was ursprünglich versprochen war. Doch davon war No Man's Sky im Sommer 2016 noch weit entfernt. Empört und enttäuscht verließ kurz nach Launch ein Großteil der Spieler den virtuellen Weltraum, den sie sich so grundlegend anders vorgestellt hatten. Zurück blieb eine kleine, aber engagierte Community, die in No Man's Sky tatsächlich genau das fand, was sie sich erhofft hatten. Den fehlenden Features zum Trotz organisierten sich diese Fans auf Reddit und Discord, um ein Rollenspiel im ursprünglichsten Sinne zu starten. Sie ernannten sich in Dutzenden Threads zu Biologen, Chronisten oder Bürgermeistern, verhandelten Planetengrundstücke, dokumentierten entdeckte Tierarten, führten Kriege und tauschten sich über die schönsten intergalaktischen Reiseziele aus. Dass sie nur einen Bruchteil dieses Rollenspiels auch wirklich in die Spielwelt selbst übertragen konnten, störte diese Fans dabei nicht. Außerhalb dieser eingeschworenen Gemeinschaft erfuhren nur wenige Menschen von diesem intergalaktischen Rollenspiel, das sich weniger im virtuellen Weltall als vielmehr in riesigen privaten Discord-Channels oder weit verästelten Reddit-Threads abspielte. Doch diese Abgeschiedenheit sollte nicht von allzu langer Dauer sein. Zu den ersten Weltraumreisenden von No Man's Sky gehörte auch eine Gruppe von Archäologen, ein internationales Forschungsteam, das es sich zur Aufgabe gemacht hatte, diese verborgenen Fan-Communities und ihre Geschichten zu bergen. Für den Anführer dieser Expedition, Andrew Reinhardt, stand dabei schon lange vor der Veröffentlichung des Spiels fest, welche Ziele er und sein Team verfolgen würden. Sie wollten erforschen, wie sich virtuelle Communities in offenen Spielwelten entwickeln, welche Dynamiken einsetzen, welche Muster entstehen. Dabei durchlebten die Forscher selbst viele Höhen und Tiefen, mussten Enttäuschung hinnehmen und durften Erfolgserlebnisse feiern. 2 Jahre nachdem die Archäologen in den virtuellen Weltraum aufgebrochen sind, begebe ich mich selbst auf Spurensuche und forsche diesen Entdeckern nach. Ich will herausfinden, wo das Team von damals heute ist, welche Erkenntnisse sie aus ihrer Arbeit gewinnen konnten und ob die erste virtuelle Expedition in der Geschichte der Archäologie ein Erfolg war. Meine Spurensuche beginnt in meinem eigenen Wohnzimmer. Hier lagern die Lehrbücher aus meinem Archäologiestudium, in denen Forscher und Forscherinnen der letzten 300 Jahre über Grabungsbefunde, Interpretationen und Deutungen streiten. Nur in einer Frage sind sich all diese Bücher und ihre Autoren einig, nämlich in der Frage, was Archäologie eigentlich bedeutet.
Archäologie leitet sich vom griechischen Archaiologia ab und meint die Lehre von den alten Dingen. Archäologen erforschen also die materiellen Hinterlassenschaften der Menschen aus längst vergangenen Epochen.
Wie aber soll diese Definition mit der Arbeit der Weltraumarchäologen zusammenpassen, die nicht römische Ruinen, sondern virtuelle Bauplätze in einem Videospiel erkunden? Mit dieser Frage beginne ich wenige Tage später mein Interview mit Andrew Reinhardt, dem amerikanischen Archäologen, der die Forschungsarbeiten im Weltall vor 2 Jahren ins Leben gerufen hat. Seine Antwort würde einige der Autoren in meinem Wohnzimmer wahrscheinlich ziemlich erstaunen.
You know, for me, it's important for people to understand that.
Für mich ist es wichtig, dass die Leute verstehen, dass Videospiele und im Grunde jedes Softwareprodukt neue Lebensräume für Menschen sind. Klar, wir leben in unseren Häusern, aber wir leben auch vor unseren Bildschirmen. Und wir verbringen mehr Zeit vor unseren Bildschirmen, als wir tatsächlich zu Hause sind. Wir kommunizieren über Bildschirme mehr miteinander, als wir es von Angesicht zu Angesicht tun. Und damit wird das alles zu einem Thema, das für Archäologen interessant ist. Da stellen sich Fragen, wie wir als Gesellschaft miteinander umgehen, interagieren. Wie beleben und benutzen wir diese neuen virtuellen Räume? Was machen wir dort? Und Videospiele sind ein sehr naheliegender Einstiegspunkt, diese Fragen zu beantworten. Ich beschäftige mich hier also nicht wirklich mit der Vergangenheit, sondern mit der Frage, wie jetzt aktuell heute Menschen in dieser neuen Welt leben. Dabei stelle ich die gleichen Überlegungen an, mit denen sich auch die traditionelle Archäologie und meine Kollegen beschäftigen.
And the questions that I'm asking of games and digital habitations are not different or not altogether different from, you know, those that my colleagues are doing in prehistory and other parts of archaeology.
Trotz dieser methodischen Nähe zur traditionellen Archäologie entschied sich Reinhardt dazu, einen eigenen Begriff für seine archäologische Arbeit in virtuellen Räumen zu finden. Seine Wahl fiel auf Archeogaming und No Man's Sky sollte das erste Spiel werden, in dem der Archäologe in großem Maßstab versuchen würde, Lehren aus der Archäologie auf ein Videospiel zu übertragen, um die dort lebenden Spieler und ihre Communities zu erforschen, zu dokumentieren und zu beobachten. Ebenso wie 100.000 andere Spieler war Reinhardt schon lange vor Release des Spiels von der Vorstellung fasziniert, dass No Man's Sky einen einzigartigen, belebten, gigantischen Weltraum bieten würde, in dem er vielleicht nicht nur andere Spieler, sondern auch KI-Aliens beobachten könnte. Auch 2 Jahre später kann er sich noch gut an diese anfängliche Faszination erinnern, die sich schon bald als allzu naiv herausstellen sollte.
Ich war wirklich von der Vorstellung fasziniert, dass da ein ganzes virtuelles Universum zufallsgeneriert wird, das auch so groß wie ein echtes Universum ist. Damals wusste natürlich noch keiner, was wirklich im Spiel drin stecken wird und was nicht. Aber die grundlegende Idee, jeden Planeten da draußen besuchen zu können und dass die auch Spuren irgendwelcher Alien-Zivilisationen mit eigenen Schriften und Sprachen tragen würden, das war schon eine faszinierende Vorstellung. Zumal man damals noch davon ausgehen konnte, dass auch das alles zufallsgeneriert sein wird. Also menschliche Kunst und Code kombiniert und das alles etwas ergibt, was vorher noch nie jemand gesehen hat. Das hat mich wirklich beeindruckt.
Angesichts der schieren Größe dieser Spielwelt, die das Entwicklerteam Hello Games versprach, wurde dem Archäologen schnell klar, dass er niemals alleine diese virtuelle Welt umfassend erkunden konnte. Er brauchte ein Forschungsteam. Dafür rekrutierte er videospielbegeisterte und experimentierfreudige Archäologen an seiner Universität, hielt aber auch auf internationalen Konferenzen Ausschau nach vielversprechenden Mitarbeitern. So stieß er auch auf den deutschen Archäologen Lennart Linde, der sich im Gespräch mit mir an diese Begegnung noch gut erinnert.
Ich bin vor 2, jetzt fast 3 Jahren über eine Konferenz gestolpert, wo es eben um virtuelle Welten und die Repräsentation von Archäologie in virtuellen Welten ging und habe mich da dann mit einem Beitrag zu einem meiner absoluten Lieblingsspiele, nämlich Dwarf Fortress, beworben. Und die haben mich genommen und so bin ich dann in die Szene gerutscht. Und direkt danach kam Andrew auf mich zu und ich kannte ihn schon von seinem Blog. Er ist ja schon länger auch vor No Man's Sky mit Archeogaming und archäologischen Themen unterwegs gewesen. Und hat sich mir vorgestellt und hat gesagt, er fand das total toll und ob ich denn schon von No Man's Sky gehört hätte. Und weil ich ja so procedurally generated Spiele und Welten total gerne mochte, hatte ich natürlich schon davon gehört und war ziemlich begeistert. Und so bin ich dann ganz schnell in das Team gerutscht. Also ich musste gar keinem schreiben, ich wurde einfach gefragt.
Als dieses internationale Forschungsteam schließlich vollständig versammelt war, begannen für die Archäologen einige arbeitsreiche Wochen. Sie organisierten sich über E-Mail-Verteiler und programmierten Datenbanken, um alle Beobachtungen in der virtuellen Welt einheitlich dokumentieren zu können. Außerdem verfassten sie einen mehrseitigen Ethikkodex, der den angemessenen Umgang mit anderen Spielern und das richtige Verhalten auf dem Planeten definierte. Dieser Kodex war dem Forschungsteam besonders wichtig, wie Lennart Linde erklärt.
Als Archäologe hat man natürlich auch eine bestimmte ethische Verantwortung gegenüber den Fundstellen, wie man mit ihnen umgeht, wie man sie behandelt. Das haben wir eben versucht, ins Virtuelle zu übertragen. Wir sind ja immer davon ausgegangen, wir treffen auf die Spielwelten anderer Spieler. Und da waren dann eben so Regeln da drin, wie wir entfernen keine Objekte, wir legen keine Objekte dazu, wir kämpfen nicht gegen Spieler, wir greifen keine anderen Spieler an, solche Dinge.
Nach wochenlanger Vorbereitung versammelte sich schließlich das Forschungsteam am 6. August 2016 unter der Leitung von Andrew Reinhardt auf dem eigenen Discord-Server, um gemeinsam den Release von No Man's Sky zu erleben. Doch schon bald nachdem das Spiel auf den PCs und Konsolen der Archäologen installiert und die Forscher in den Weltraum aufgebrochen waren, regte sich Unmut. Lennart Linde erinnert sich noch gut an die Enttäuschung, die sich allmählich breitmachte.
Ja, wir kannten von dem Spiel natürlich auch nur die Trailer oder diese kleinen Let's Play-Videos, die da schon vorab veröffentlicht wurden und haben diese Videos wirklich genau durchgesucht und geguckt, welche Features gibt's in dem Spiel. Und da wurden ja in ganz viele Features angeteasert, die es dann in der Realität gar nicht gab. Also zum Beispiel gab es da Koordinaten. Es wurde immer gesagt, Spieler können sich treffen. Also man könnte die Koordinaten eines Planeten nehmen und dahin fliegen, sofern man genug Rohstoffe hat, um sein Spaceship entsprechend abzugraden. Und dann ist das Spiel gelauncht und das gab es gar nicht. Also es war wirklich dieser Moment, wir sitzen alle in dem Discord und dann geht's los. Der erste fragt, wo sind denn die Koordinaten? Und alle fangen an, sich da durch die Menüs zu klicken und irgendwo muss es die doch geben. Und uns ist dann aufgefallen, wir werden uns so schnell gar nicht treffen können. Also schon alleine von der Koordinatenbasis her. Es ging dann weiter, es gab ja ein relativ aktives Reddit, Subreddit auch dazu, wo man dann wo sich dann tatsächlich zwei geschafft hatten, auf dem gleichen Planeten zu sein, festgestellt haben, man sieht sich gar nicht. Oder beide können diesen Planeten bearbeiten, können dort Sachen bauen, aber man sieht die Dinge des anderen nicht. Man sieht nicht mal sein Spaceship. Und das war eigentlich der Moment, wo uns klar war, wir können die Hinterlassenschaften anderer Spieler gar nicht finden.
Auch Andrew Reinhardt konnte seine Enttäuschung vor dem Team kaum verbergen. Einige Wochen lang unternahmen die Forscher noch sporadische Ausflüge in den virtuellen Weltraum, aber immer mehr von ihnen kehrten No Man's Sky allmählich den Rücken. Die Luft war raus, das Projekt schien gescheitert. Während mit den Archäologen tausende weitere enttäuschte Fans die Spielwelt wieder verließen, brach eine kleine Fan-Community mit ungebrochener Begeisterung zu den Sternen auf. Sie akzeptierten die technischen Einschränkungen, die gebrochenen Versprechen und gründeten mit den beschränkten Mitteln der Release-Version Dutzende Weltraumkolonien. Diese Kolonien bestanden in der Spielwelt meist nur aus jeweils einigen wenigen planetaren Basen, Farmen oder industriellen Raffinerien und deren Besitzer konnten sich im Weltall nicht einmal gegenseitig sehen. Dafür florierte dieses intergalaktische Rollenspiel namens Galactic Hub in den dazugehörigen Reddit-Threads und Discord-Servern umso mehr. Spieler erklärten sich in ausschweifenden Monologen Kriege, gründeten Forschungsbündnisse, um Flora und Fauna der Planeten zu dokumentieren und riefen sogar Zeitungsredaktionen ins Leben, die wöchentlich von den neuesten Ereignissen aus dem All berichteten. All dies geschah überwiegend außerhalb der Wahrnehmung der Spielepresse, die No Man's Sky nach ersten kritischen Tests an den Rand ihrer Berichterstattung geschoben hatten. Und auch die Weltraumarchäologen drohten zu übersehen, dass sich in der virtuellen Welt genau das entwickelte, was sie ursprünglich erforschen wollten. Eine komplexe Online-Community mit Gesetzgebung, Bündnissen, Bürgermeistern, Wochennachrichten und einer eigenen Geschichte. Doch dann wurde Andrew Reinhardt aufmerksam. Grund dafür war eine virtuelle Völkerwanderung, die ausgerechnet das Entwicklerteam versehentlich ausgelöst hatte. 6 Monate nach Release veröffentlichte Hello Games das Update 1.3 unter dem Namen Atlas Rises. Dieses Update sorgte für einen Soft-Reset des Universums von No Man's Sky, der hunderttausende Planeten neu generierte und ehemals angenehme Klimazonen in lebensfeindliche Wüsten oder toxische Ozeane verwandelte. Und davon waren auch die Kolonien und Basen der Community-Kolonien betroffen. Hunderte Spieler mussten ihre Heimat, die nach dem Update unbewohnbar wurde, verlassen und einen neuen Planeten für sich beanspruchen. Die regen Diskussionen über das Update und den verheerenden Folgen weckte die Aufmerksamkeit von Andrew Reinhardt. Der Schicksalsschlag für die Community sollte sich als Glücksfall für den Archäologen herausstellen, wie er mir erzählt.
Ich verschwendete also keine Zeit. Ich nahm Kontakt mit der Community des Galactic Hub auf und ich begann meine Nachforschungen, wo sich die alten Basen befunden haben. Ich wollte mir mit eigenen Augen ansehen, wie diese Siedlungen nach dem Update nun aussehen. Waren sie begraben? Waren sie über dem Erdboden? Waren sie schwer beschädigt oder unversehrt? Was hatten die Spieler zurückgelassen? Was ich dann vorfand, hat mich begeistert, weil die Siedlungen, die dort draußen zurückgelassen wurden, so unglaublich unterschiedlich waren. Da gab es verwaiste Bauernhöfe, die noch immer Rohstoffe produzierten. Ich fand alte Botschaften, die Spieler in Form von Communication Stations überall hinterließen und sich so Dinge sagten wie, ich war hier zu Besuch, danke für den Fisch. Das war alles unheimlich faszinierend, diesen Prozess der Verweisung und seine Folgen zu beobachten und zu untersuchen, wie dieser Exodus im Detail aussieht und abläuft.
Abandonment processes to see, you know, what this kind of exodus looks like.
Auf eigene Faust nahm Reinhardt die Forschungsarbeit wieder auf und besuchte Dutzende Planeten, auf denen einmal Spieler gelebt und gesiedelt hatten. Wie faszinierend und skurril einige seiner Entdeckungen waren, veranschaulicht die folgende Anekdote.
Ich erinnere mich noch an einen Tempel, den ich tatsächlich auch ausgraben musste, weil er in der Planetenoberfläche vergraben war. Es gibt in dieser Spielwelt ein Werkzeug, das beim Ausgraben hilft. Ich meine, es ist nicht für archäologische Ausgrabungen gedacht, aber du kannst es so benutzen. Ich hatte also die Chance, diesen Turm auszugraben, der zu einem unterirdischen Grab führte. Und offenbar existiert da draußen auch Lore, die dieses Grab als das Grab des unbekannten Reisenden identifiziert. Und ich dachte, hey, das ist echt cool. Ich grabe da, ich finde diese unterirdische Struktur, die ich niemals erwartet hatte, und dann stürzte plötzlich meine Konsole ab. Da waren so viele Strukturen, so viele Partikel auf dem Bildschirm, die ich beim Ausgraben innerhalb kürzester Zeit freilegte. Und ja, dann ist das Ding einfach abgestürzt.
Reinhardt startete seine Konsole neu und flog zu dem Planeten zurück, auf dem er den Tempel ausgegraben hatte. Nur um feststellen zu müssen, dass das komplette Gebäude einfach verschwunden war. Ein Planetenscan aus dem Orbit löste schließlich das Rätsel. Die komplette untergegangene Spielerbasis hatte sich in die Luft erhoben und sich von ganz alleine wieder auf der Planetenoberfläche platziert. Und Schuld daran war ein Glitch.
What was interesting about this is that the communication markers.
Daran war insbesondere interessant, dass die Communication Stations unter der Erde zurückblieben. Das heißt, diese Botschaften markieren den ursprünglichen Ort der Basis, der Ausgrabungsfläche, was großartig ist.
The original location of the site, which is great, but the context of the temple is.
Aber der gesamte Kontext der Basis ist auf die andere Seite des Planeten gewandert. Das ist ziemlich genial, aber auch ziemlich furchtbar. In der Archäologie dreht sich ja alles um Kontext und möglichst nichts zu verändern. Aber zum Glück hatte ich ganz viel gefilmt und fotografiert, sonst wäre ich echt gefoppt gewesen. Ich habe das dann den anderen Spielern des Galactic Cup erzählt und sie meinten nur, ach ja, das ist okay, das passiert immer mal wieder. Aber das fanden sie trotzdem auch wirklich spannend, weil sie jetzt selber wieder zu diesem Grab pilgern und sich alles anschauen konnten, wie es vor dem alles verändernden Update ausgesehen hat.
They could just, you know, take their pilgrimage and see it as it was, so not so bad.
Bis heute hat Andrew Reinhardt exakt 35 dieser Erlebnisse auf seinem Blog dokumentiert. Über 100 weitere Planeten und Basen liegen noch in den Untiefen seines Notizblocks. Als ich ihn nach den ersten Erkenntnissen seiner Arbeit frage, erklärt mir Andrew, dass ein Großteil seiner Forschung jetzt erst noch geschehen muss, indem er nach Parallelen und Gemeinsamkeiten innerhalb seiner Funde sucht. Trotzdem kann er mir bereits von einigen ersten Beobachtungen erzählen. So stellte Reinhardt erstaunt fest, dass ausnahmslos alle Besitzer der Basen, die der Archäologen erforscht hatte, ein ausgeprägtes Bedürfnis zur Geschichtlichkeit haben. Das heißt, es genüge den Spielern offenbar nicht, irgendwo im Universum einen Stützpunkt zu errichten und ihn als das zu behandeln, wofür er auf spielmechanischer Ebene gedacht ist, nämlich als Ressourcenlager und Speicherpunkt. Stattdessen erfinden die Basenbesitzer darüber hinaus eine eigene Hintergrundgeschichte für ihr virtuelles Zuhause und erzählen diese Geschichte außerhalb des Spiels in Foren, Subreddits und Discord-Channels. Diese Erzählungen drehen sich um gestrandete Abenteurer, sesshaft gewordene Forscher oder auch nur einfache Farmer, die auf der Suche nach einem fruchtbaren Planeten die Galaxie bereisen. Andere Spieler wiederum greifen diese Geschichten immer wieder für die Lore ihrer eigenen Basen auf, sodass über Monate hinweg allmählich eine Art gesammelte Geschichte des Universums entstehen konnte, die einzig und allein auf den Erzählungen der Spieler beruht. Aber Andrew Reinhardt kann von noch tiefer gehenden Erkenntnissen berichten. So will er in der Community von No Man's Sky den Beweis gefunden haben, dass in einer virtuellen Spielwelt eine echte Utopie existieren und bestehen kann, also eine Lebensgemeinschaft, die in allen Belangen harmonisch und ideal geraten ist. Kriege spielen in dieser Welt laut den Beobachtungen des Archäologen nur eine untergeordnete Rolle, während gemeinsame Projekte, Bauvorhaben und Erkundungsmissionen prägend für die Community von No Man's Sky seien. Auch die Gründe für diese Utopie will Reinhardt ausgemacht haben. Zum einen verbindet die Spieler, die trotz der technischen Probleme und Feature-Mängel No Man's Sky bis heute treu geblieben sind, eine tiefgehende Faszination an dem Weltraumabenteuer. Diese Verbundenheit erhöhe in der Folge die Bereitschaft zur Zusammenarbeit und sich produktiv und konstruktiv gegenseitig im Spiel voranzubringen. Doch auch die stabile Wirtschaftslage sei ein wesentlicher Aspekt, der die virtuelle Utopie möglich mache. Denn in der Welt von No Man's Sky herrscht keine Ressourcenknappheit. Alle wichtigen Baumaterialien, Rohstoffe und Nahrungsmittel sind so im Weltall verteilt, dass jeder Spieler Zugriff auf sie haben kann. Damit ist es nicht notwendig, um die überlebensnotwendigen Ressourcen zu konkurrieren, was die Grundlage für ein friedliches Zusammenleben darstellt. In der echten Welt wie offenbar auch im virtuellen Raum. Die noch ausstehende vollständige Analyse seiner Funde stehen im Zentrum von Reinhardts Doktorarbeit über Archäologie in virtuellen Welten. Ein Buch über Archeogaming und die Arbeit im Weltall von No Man's Sky hat Reinhardt jüngst veröffentlicht. Doch die Forschung des amerikanischen Archäologen ist nicht gänzlich unumstritten. Andrew Reinhardt berichtet mir von einem Prähistoriker, der in Osteuropa forscht und Andrews Arbeit auf verschiedenen Kongressen als wissenschaftlich nutzlos und rufschädigend für die Archäologie bezeichnete. Ich will selber hören, was traditionelle Archäologen über die Arbeit von Andrew Reinhardt zu sagen haben. Deutschland gilt seit fast 2 Jahrhunderten als einer der wichtigsten Stützpunkte für die archäologische Forschung und kann auf hunderte namhafte Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zurückblicken, die in Fachkreisen weltweit berühmt sind. Vor diesem Hintergrund erwarte ich, dass sich zumindest an den größten und traditionsreichsten Instituten des Landes auf Vorbehalte gegenüber der ungewöhnlichen Idee des Archäogamings stoßen würde. Überraschenderweise lag ich mit dieser Annahme vollkommen falsch. Über 4 Wochen lang suchte ich die Gespräche mit Professoren und Doktoren der Archäologischen Institute von Heidelberg, München, Dresden, Köln, Hamburg, Tübingen, Marburg und Berlin. In den Telefongesprächen und E-Mails schlug mir ausschließlich ehrliches Interesse, große Neugier und fast schon kindliche Freude darüber entgegen, dass mit Andrew Reinhards Arbeit endlich wieder ein frischer Wind durch die Altertumswissenschaften wehe. Schließlich blieb ich bei Dr. Jörn Lang vom Institut für klassische Archäologie der Universität Leipzig hängen. Seine Arbeit dreht sich vor allem um die Erforschung hellenistisch-römischer Wohnkultur und antiker Schmuckgegenstände. Berührungspunkte mit der Arbeit der Archeogamer hat er, wie alle meine Gesprächspartner in den letzten Wochen, keine. Und doch verfolgt Lang die Entwicklung dieser neuen Unterdisziplin mit großem Interesse. Eine Rufschädigung der klassischen Archäologie hält er für weit hergeholt.
Ich würde schon denken, dass es eher eine Ergänzung ist und weniger eine Gefahr darstellt, denn letztlich ersetzt es ja nicht, also Archeogaming ersetzt keine Archäologie, wie sie zum Beispiel in Rom oder in Griechenland im Feld stattfindet, will sie ja auch gar nicht. Das sind weiterhin die traditionellen Felder. Nun erweitern sich oder haben sich diese traditionellen Felder ja schon seit ihrer Entstehung immer erweitert und es sind da Sachen weggefallen, es ist ein anderer Fokus gekommen, es sind neue technische Möglichkeiten dazu gekommen und ich halte es eigentlich für einen ganz natürlichen Prozess, dass das jetzt zunehmend im virtuellen Raum stattfindet.
Gerade weil Archeogaming als noch sehr junge Wissenschaft noch im Entstehen ist, begrüßt Dr. Jörn Lang das überwiegende Interesse seiner Kollegen und spricht sich für eine Auseinandersetzung mit den Forschern der virtuellen Welt aus.
Also ich bin auch der festen Überzeugung, dass man als eher traditionell ausgebildeter Archäologe zu diesem Feld eine Meinung sich bilden sollte. Also nicht im Sinne einer Ablehnung oder eines Hurra, das finden wir ganz toll, sondern im Sinne eines Hinterfragen. Was machen diese Menschen? Was treibt sie an? Wo gibt es Ähnlichkeiten? Wo gibt es große Unterschiede zu dem, was wir machen? Und wie können die Felder eigentlich gegenseitig dann in Kontakt treten und über diesen Kontakt sich weiterentwickeln?
Zu den wohl engagiertesten Unterstützern von Andrew Reinhardt gehört hierzulande der deutsche Altertumsforscher Jens Notroff, der seit Jahren im Auftrag des Deutschen Archäologischen Instituts eine Ausgrabung im türkischen Göbekli Tepe leitet, die für die Erforschung dieser Region von enormer Wichtigkeit ist. Er erzählt mir von der EEA, der größten Tagung von Archäologen in Europa, und dass dort vergangenes Jahr gleich zwei Vorträge und Diskussionsrunden über Archeogaming geführt wurden.
Beides war extrem gut besucht, also wirklich mit überproportional vielen Kollegen, mehr als in manch anderer Session, möchte ich sogar behaupten. Und wenn ich den Querschnitt von den Gesichtern, die mir dort so aufgefallen sind, Revue passieren lasse, sind das eben die jungen, videospielaffinen Generationen gewesen, sondern ich habe da auch durchaus Kollegen, die sagen wir mal, nicht mit der PlayStation groß geworden sind, gesehen, die mit großem Interesse das verfolgt haben. Insofern, glaube ich, ist ein breites Interesse da. Es muss jetzt nicht jeder von jedermann gutiert werden. Das ist natürlich Geschmackssache und man hat sicherlich auch kritische Fragen dazu zu beantworten. Aber ich glaube, das grundlegende Interesse daran, dass hier was Spannendes, Neues im Entstehen begriffen ist, das ist schon jedem bewusst. Doch, das würde ich schon sagen.
Schwieriger ist es für einige Spieler zu verstehen und zu akzeptieren, dass die Arbeit der Archeogamer im Weltraum, so seltsam und befremdlich sie vielleicht auf den ersten Blick erscheinen mag, auch für sie von Bedeutung sein kann. Dieser ganz pragmatische Nutzen der Arbeit von Reinhardt beginnt spätestens jetzt aber allmählich sichtbar zu werden. Und zwar im Zuge des neuen Updates für No Man's Sky namens Next. Next führte von der Community lang herbeigesehnte Features wie einen echten Multiplayer ein, doch forderten die Neuerungen einen hohen Preis. Alle Basen, die ein Spieler jemals errichtet hat, wurden aus dem Weltall gelöscht. Nur das aktuelle Zuhause blieb den Besitzern erhalten. Andrew Reinhardt machte die Probe aufs Exempel und besuchte alle 35 verlassenen Spielerbasen, die er entdeckt, erforscht, dokumentiert und teilweise wieder als eine Art Pilgerstätte für andere Spieler zugänglich gemacht hatte. Und tatsächlich, all diese Basen, all diese archäologischen Stätten sind spurlos verschwunden. Spieler, die nun mit dem neuen Update zum ersten Mal oder nach einer langen Pause in die Welt von No Man's Sky aufbrechen, werden niemals die Gelegenheit bekommen, die Gebäude und Heimatorte der ersten Siedlergeneration finden und besuchen zu können. Und sofern sie nicht Monate alte Reddit-Threads durchwühlen, werden sie auch niemals von der reichhaltigen Geschichte des Galactic Hubs erfahren, die hunderte Spieler fast 2 Jahre lang geprägt haben. Ohne die Arbeit von Andrew Reinhardt gäbe es keine ausführliche Dokumentation, kein Zeugnis über das Erbe der ersten Fans von No Man's Sky. Und vielleicht ist genau das der größte und wichtigste Beitrag, den Archeogaming zur Spielkultur beizutragen hat. die Arbeit der virtuellen Archäologen bewahrt und schützt ein Stück Vergangenheit in einer Welt, die schon morgen und ein Update später kaum mehr wiederzuerkennen ist.